Heute soll es um den Kampf des Vergleichens gehen. Ich habe zu dem Thema Vergleichen zwei Sprüche gefunden, die ich irgendwie ganz schön fand. Ich mag es, wenn man so ein bisschen mit Sprache, mit Worten spielt. Tom Renzi hat dazu gesagt, Vergleiche sind nicht gut zu Fuß. Wenn sie zu weit laufen, lassen sie die Wahrheit hinter sich und fangen an zu hinken. Und Hans-Heinrich Hitzler hat gesagt, manche Vergleiche hinken auf allen vier Beinen derart gleichmäßig, dass es fast elegant wirkt. Ja, wir wollen uns heute einen Abschnitt anschauen, den hat Paulus den Korinthern geschrieben. Und der Fokus für uns, ja, was sagt uns Paulus eigentlich zum gegenseitigen Vergleichen und Messen? Dabei soll es jetzt nicht darum gehen, so dieses geistliche Prüfen, sondern das Vergleichen und Messen. Also, ne, wer ist besser, wer ist schlechter, wo positionieren wir uns? Wir lesen dazu einfach mal direkt den Bibelabschnitt aus dem 1. Korinther 4, 1 bis 7. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Dies aber, Brüder und Schwestern, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, um euretwillen, dass ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, auf dass sich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ja, das ist der Abschnitt. Zwei kleine Dinge vorweg. In Vers 3 steht, mir ist aber ein Geringes. Man kann auch übersetzen, dass es keinerlei Bedeutung hat. Und wenn er hier von Richten spricht, wird es auch übersetzt mit Beurteilen. Das vielleicht einfach dazu. Ja, kurz zu dem Hintergrund. In Korinth herrscht Streit und Trennung. Ja, was ist passiert? Ich glaube, wir kennen wahrscheinlich alle so ein paar Verse dazu. Sie haben sich darüber gestritten, zu welchem Lehrer sie gehören. Sie haben sich darüber gestritten, was besser ist, bei wem man zum Glauben gekommen ist, wessen Schüler man gewesen ist. Dann sagt der eine, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer, ich von Apollos, wieder ein anderer, ich von Petrus und noch ein anderer, ich von Christus. Und dann schreibt Paulus dazu, ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Wir sehen also sofort das Problem hier vorneweg. Man vergleicht sich, man bewertet sich und andere und verliert dabei den Fokus. Das heißt, die Loyalität zu den Aposteln oder zu den Lehrern ist plötzlich ganz, ganz wichtig und man grenzt sich dadurch von anderen ab. Also man fühlt sich irgendwie besser dadurch, dass man zu Apollos oder zu Paulus gehört. Und dadurch entsteht sofort sowas wie so eine Hierarchie. Wir Menschen, wir neigen irgendwie ganz schnell dazu, uns zu vergleichen. Ich glaube, wir kennen das alle. Es fängt an? Wir kennen es aus der Schule. In der Schule vergleicht man sich. Auf jeden Fall. Auf der Arbeit vergleicht man sich. Wenn man Geschwister hat, man vergleicht sie auch unter Geschwistern. Unter Freunden vergleicht man sich. Man vergleicht sich sogar mit Menschen, die man noch nie kennengelernt hat. Und in der Gemeinde vergleicht man sich auch. Und dabei geht es entweder um unser Können oder um unser Aussehen, um Talente, um Geld. Es sind ganz verschiedene Dinge. Wir sind sehr kreativ darin, Themen zu finden, wo wir uns vergleichen können. Und manchmal fühlt man sich nach dem Vergleich so hier oben. Es fühlt sich gut an, wenn man so runterguckt. Und manchmal ist man derjenige, der vielleicht dann nach oben schaut und es fühlt sich gar nicht gut an. Warum vergleichen wir uns eigentlich so gerne? Ja, irgendwie steckt das ganz tief in uns drin. Und ich habe so ein bisschen dazu was gelesen und wollte zumindest von einer Theorie erzählen. Das ist die Theorie der sozialen Vergleiche von Leon Festinger. Die fand ich eigentlich ganz gut verständlich. Die besagt nämlich, Menschen vergleichen sich mit anderen, dass sie so Informationen über das eigene Selbst gewinnen können. Ich finde, das klingt logisch. Das ist gut nachvollziehbar. Und eine Grundannahme dieser Theorie ist dann, sozialer Vergleich findet dann statt, wenn ein objektiver Maßstab fehlt. Das heißt, man vergleicht dann, um so eine subjektive Unsicherheit zu beseitigen. Das heißt, wenn ich mir über meine eigene Leistung unsicher bin, wenn ich meinen eigenen Wert irgendwie gerade nicht so gut bewerten kann, dann hilft es, sich mit anderen zu vergleichen. Finde ich auch sehr, sehr logisch. Und trotzdem hört man immer wieder den Rat, ja, vergleich dich nicht mit anderen. Na, ihr kennt das auch, oder? Das wird ganz häufig gesagt, lass das, das tut gar nicht gut. Aber irgendwie ist das für mich zumindest auch ein richtiger Kampf, sich nicht zu vergleichen, weil irgendwie macht man das ständig. Und da möchte ich einmal heute den Bibeltext mal sozusagen mit dem Fokus anschauen, was sagt uns Paulus eigentlich dazu? Was spricht Gott uns eigentlich in der Bibel zu? Deshalb ist so mein erster Punkt, wie dürfen wir mit dem Kampf des Vergleichens umgehen? Und wir lernen dabei am Beispiel von Paulus. Ja, es fängt damit an, mit dem Hintergrund, ich hatte es schon eben erwähnt, es wird über die Lehrer gesprochen. Es wird über die Apostel gesprochen und da wird direkt vergleichen, zu wem gehörst du, zu wem gehörst du, was ist besser? Und Paulus sagt, dass mit der Aufgabe des Apostels direkt Erwartungen an ihn verknüpft sind. Die Leute sagen, ein Apostel, der muss treu sein, das ist doch ein gutes Kriterium. Und wir würden alle sagen, klar, natürlich. Und dann kann man das auch jeden Tag auch schön prüfen. Ist der Lehrer, ist das ein treuer Lehrer, der Apostel, ist das jemand, der treu dran geht? Klar. Doch Paulus setzt direkt einen anderen Fokus. Der sagt, die Grundlage zu dem ganzen Thema ist aber, es hat keine Bedeutung, wie andere Menschen mich beurteilen. Als Apostel ist Paulus Diener und Verwalter. Das Wort Diener, das meint hier wirklich so das Unterste, was man sich beim Dienen vorstellen kann. Verwalter ist wiederum eine ganz andere Position, die haben viele Aufgaben, viele Verantwortung. Also es ist eine wirklich bunte Mischung, was er als Apostel zu tun hat. Alles im Allen ist er aber ein Werkzeug Gottes und ein Kind Gottes. Und deshalb zeigt er uns hier, warum sollte dann jemand anderes die Aufgabe haben, ihn zu vergleichen oder zu bewerten. Und er will uns darin ein Vorbild sein. Und deshalb können wir sagen, dein und mein Wert hängt nicht daran, was jemand anderes über dich oder mich sagt. Gut, das passt ganz gut auch zu der Theorie, von der wir eben gesprochen haben und den Gedanken. Das ist auch etwas, was in der Gesellschaft eigentlich sehr modern ist, dass man sagt, hör nicht darauf, was die anderen über dich sagen. Paulus ergänzt noch, dass es auch keine Bedeutung hat, was menschliche Gerichte über ihn sagen. Er sagt, selbst die Menschen, die vielleicht scheinbar ausgebildet sind, ne, Urteile zu sprechen, auch das gilt nichts. Aber das, was ich finde, was wirklich was Neues für mich war und was ganz, ganz wichtig ist in diesem Text, ist der nächste Punkt, den er nennt. Er sagt nämlich, es hat keine Bedeutung, wie ich mich beurteile. Und dachte ich, das verstehe ich noch nicht. Da musste ich ein bisschen mehr drüber nachdenken. Weil man bekommt häufig den Rat, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit deinem früheren Ich. Das ist effektiv. Paulus gibt uns aber den Rat, es hat auch keine Bedeutung, wie du dich beurteilst. Sich mit seinem früheren Ich zu beurteilen, hat, glaube ich, trotzdem man in vielen Punkten auch etwas für sich. Also man kann darüber nachdenken, was sich in seinem eigenen Leben schon verändert hat. Daraus kann man Freude schöpfen, Gott auch danken, dass er Dinge verändert hat. Wenn ich alleine an die beiden Zeugnisse denke, da war ja ganz viel Blick in die Vergangenheit und das ist auch was richtig Schönes. Und ich glaube, das ist nicht das, was Paulus hiermit meint. Aber wenn es darum geht, wer ich bin, was ich für einen Wert habe, dann bin ich der Falsche, darüber ein Urteil zu sprechen. Paulus selbst sagt ja, selbst wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, heißt das nicht, dass ich gerecht gesprochen bin. Er sagt, wenn ich mich selber beurteile und sage, hier oben bin ich, bin richtig gerecht, sagt er, das hat nichts zu sagen. Wer bin ich, dass ich das beurteilen könnte? Paulus sagt dann, ich finde das spannend, wie viel der auch im restlichen Brief zu diesem Thema sagt, das war mir vorher gar nicht bewusst. Er sagt zum Beispiel auch im Kapitel 9 dann, dass er gleichzeitig gar nicht stolz drauf sein darf, dass er Apostel ist, weil es seine Pflicht. Er sagt einfach, es ist meine Pflicht, diese Aufgabe zu tun. Ich darf mich da nicht rühmen. Ja, das heißt, Paulus sagt hier, manchmal fühlen wir uns hier oben, aber es ist nicht unser Job, das zu beurteilen. Ich habe noch ein Beispiel gefunden von Johannes, also so ein bisschen das Gegenteil. Er sagt, manchmal ist es der Fall, dass wir schuldig geworden sind vor Gott. Und dann kommt dieser tolle Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9, wo er sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber manchmal sind wir Menschen so, dass wir zwar unsere Schuld vor Gott abgelegt haben, aber unser Herz irgendwie da noch nicht mitgeht. Unser Herz verurteilt uns immer noch. Und vielleicht kommen dann sogar Zweifel auf, ja, wer wir sind, ob wir überhaupt zu Gott gehören. Und dann lesen wir im 1. Johannes 3, die Zusage, und die ist einfach ganz wichtig da, dass Gott selbst da größer ist. Gott ist größer als unser Herz. Er weiß alles und er kennt alles. Und auch da zählt nicht das Urteil unseres Herzens. Unser Herz ist nicht die letzte Instanz, auf die wir vertrauen dürfen oder sollen. Zu unserem Abschnitt an die Korinther habe ich etwas von Timothy Keller gelesen. Der schreibt nämlich zu der Textstelle, das Problem mit unserem Selbstwertgefühl, sei es nun stark oder schwach, liegt darin, dass wir jeden Tag neu vor Gericht stehen. Und alles, was wir tun, liefert entweder der Anklage oder der Verteidigung Beweismaterial. An manchen Tagen haben wir den Eindruck, wir gewinnen den Prozess und an manchen, ja, scheint es von Anfang an verloren zu sein. Das heißt, er hat die Situation mit unserem Selbstwertgefühl mit einer Gerichtsszene verglichen und sagt, so gehen wir häufig mit uns um, so betrachten wir häufig unser Leben. Aber Paulus sagt was anderes dazu. Also nicht nur Paulus, Timothy Keller geht da auch drauf ein, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Er sagt nämlich nachher, dass dieser Prozess, den wir in uns häufig führen, dass der eigentlich doch schon längst beendet ist. Paulus sagt, dieser Prozess in mir, es ist egal, ob andere Menschen oder wir uns selbst verurteilen. Der Prozess ist beendet, weil Gott schon längst das Urteil gesprochen hat. Allein Gottes Urteil, sein Blick auf uns, das zählt. Und da dachte ich, das ist total spannend. Wenn ich an Gott glaube, dann kann ich sagen, es gibt einen objektiven Maßstab. Ja, in der Theorie, von der ich eben erzählt habe, da hieß es ja, wenn es keinen objektiven Maßstab gibt, dann brauchen wir irgendwelche Vergleiche. Aber wenn ich jetzt höre, es gibt einen objektiven Maßstab, das ist eine totale Befreiung aus diesem Kampf. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument. Gottes Urteil ist schon gesprochen. Er ist es, der den Wert definiert. Und ich glaube, man kann da nicht oft genug darüber reden, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Also wenn man das irgendwo ran messen könnte oder möchte, ihr wisst das alle, wir können einfach auf Gott den Vater und Gott den Sohn schauen. Das Kostbarste, was Gott der Vater besitzt, ist sein Sohn und seine Beziehung zu ihm. Und Gott ist bereit, das zu opfern für dich und für mich. Das ist doch Wahnsinn. Das ist etwas, was Gott uns zusagt. Egal, wie andere Menschen dich beurteilen oder wie ich mich beurteile. Jesus, ja, stirbt für uns, um unsere Lebensschuld zu bezahlen. Gott, der Vater, lässt seinen Sohn sterben, damit unsere Lebensschuld bezahlt wird. Dadurch ist der Weg jetzt frei für eine Beziehung zu Gott, für eine Beziehung, die ihn ehren soll. Deshalb, wer immer noch irgendwie daran zu knabbern hat, wie Gottes Liebe zu dir aussieht, dann solltest du dich noch mal intensiver mit Jesus, mit seinem Tod beschäftigen. Es geht aber nicht nur darum, dass Gott uns zeigt, dass er uns liebt. Gott hat auch Großes mit uns vor. Gott will, dass wir seinem Sohn glauben, dass wir an seinen Sohn glauben. Das heißt, wir sollen Gott, den Sohn, als Gott anerkennen. Wir sollen uns ihm unterordnen, verstehen, dass es darum geht, ihn zu ehren, auf ihn zu hören und ganz wichtig, dass das Vertrauen zu ihm immer mehr wächst. Und gleichzeitig, wir sind ja nicht nur mit Gott in einer Beziehung, sondern wir haben ja, man könnte manchmal sagen, leider auch ganz viele Menschen um uns rum und das macht das Leben ja auch nicht leichter. Gott möchte in uns so wirken, dass wir uns gegenseitig wirklich lieben. Das heißt, den anderen höher achten als man selbst. Das sind immer schöne Worte, aber das in dem Alltag und in der Tat zu üben, das ist wirklich schwer. Liebe und Geduld üben ist eine große Herausforderung, anderen zu vergeben. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass uns klar ist, was die Grundlage ist. Die Grundlage ist, dass Gottes Urteil in Jesus felsenfest ist. Da kann nicht dran gerüttelt werden. Und auf dieser Grundlage, wenn das die Grundlage ist, dann kann man anfangen, darauf zu bauen, sein Leben mit Gott zu gestalten. Das heißt, das, was wir auf jeden Fall verstehen müssen und tief begreifen müssen, ist, dass Gottes Urteil über unserem eigenen Urteil steht. Paulus nennt danach, und das finde ich persönlich immer auch spannend, wenn dann so Argumente auch nochmal folgen. Paulus nennt, so habe ich es zumindest für mich rausgearbeitet, drei Argumente gegen das Vergleichen und Bewerten. Mir hilft das, wenn ich in der Bibel sehe, dass Dinge auch logisch sind, also dass sie begründet werden. Und ich finde die drei Punkte irgendwie sehr schlüssig. Er sagt zum Beispiel erstens, unser Vergleichen und Bewerten kann nie vollständig sein, da ganz vieles nicht offen erkennbar ist. Und das ist logisch. Für mich ist das logisch, wie kann ich meinen, ein sauberes Urteil zu fällen, sauber zu vergleichen, wenn ich nicht alle Fakten kenne? Wie soll das möglich sein? Sind wir in der Lage, wirklich sachlich zu bleiben? Ich glaube nicht. Wir können nicht alle äußeren Faktoren, alle äußeren Aspekte vollständig wahrnehmen und schon gar nicht die Beweggründe des Herzens. Dazu sind wir nicht in der Lage. Und das Schöne ist, das brauchen wir gar nicht. Gott sagt uns, das ist gar nicht unser Job. Jesus wird diese Aufgabe übernehmen. Und dann steht da, dass er alles verborgen ans Licht bringen wird. Das heißt, wenn Jesus alles verborgen ans Licht bringt, dann hat er auch die Fähigkeit zu bewerten. Steht, dass er sogar die Motivation des Herzens offenlegt. Dann, wenn ich mir das so vorstelle, denke ich doch, Jesus, das wird jemand sein, der kann es ganz präzise beurteilen. Und das Schöne ist, da steht nicht, und dann wird er den Hammer rausholen. Sondern da steht, ist mir aufgefallen, irgendwie wieder für mich überraschend, dass er es perfekt beurteilt und dann Gottes Lob austeilen wird. Finde ich richtig schön. Zweiter Punkt. Also, erster war ja, wir sind gar nicht in der Lage, Dinge sauber zu beurteilen. Zweiter Punkt, Vergleiche führen oft zum Aufgeblasensein, zur Überheblichkeit. Und das ist ein interessantes Wort, was er da verwendet, dieses Aufgeblasensein. Ich hatte noch überlegt, ob ich einen Luftballon mitbringe, aber ich glaube, ich hatte keinen mehr zu Hause. Aufgeblasensein, das schadet schlussendlich einfach dir selbst. Wir können uns das so vorstellen, vom Wort her kann man sich das, ja, man kann so ein Organ sich vorstellen, was so aufgebläht ist. Und allein, wenn man das sich schon vorstellt, das hört sich nach Schmerzen an, oder? Also so. Genau, und zwar ist das so kurz vorm Platzen und Zerreißen. Das ist nichts Gutes. Aufgeblasen sein ist eigentlich ein schmerzhafter Selbstbetrug. Und wenn man sich so ein, ich sage jetzt mal wieder einen Luftballon vorstellt, dann ist uns klar, innen, es ist eigentlich vollkommen leer. Zwischenmenschlich führt das auch einfach immer wieder zu Problemen. Aufgeblasen sein oder überheblich sein ist nicht beziehungsfördernd. Weil wenn ich mich unterlegen fühle, also der andere hier, ich hier, dann fühle ich mich nicht wohl. Aber wenn ich jetzt mein Ego aufblase, dann bin ich hier oben, das ist wieder nicht auf Augenhöhe. Und das führt wieder dazu, dass wir uns schlussendlich irgendwann nicht wohlfühlen. Und das ist für Beziehungen einfach nicht gesund, das ist zerstörerisch. Interessanterweise scheint das wirklich ein großes Problem bei den Korinthern gewesen zu sein. Dieses Wort kommt 7-mal im Neuen Testament vor, 6-mal im Korintherbrief. Zum Beispiel fand ich auch ganz interessant, Paulus schreibt an einer Stelle, Erkenntnis bläht auf. Also wenn man meint, die Erkenntnis zu haben, überhebt man sich über die anderen und das tut nicht gut. Und direkt, ne, der Teil danach ist nämlich, also die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und wir kennen das vielleicht aus dem 13. Kapitel vom Korintherbrief, wo es um die Liebe geht. Da steht nämlich, die Liebe bläht sich niemals auf. Finde ich sehr spannend, also finde ich sehr, sehr gut. Also, vergleichen, müssen wir im Kopf haben, führt ganz häufig zu Überheblichkeit. Und das dritte Argument, Paulus sagt ganz einfach, was du besitzt, ist von Gott geschenkt. Wenn Gott dir etwas schenkt, wer bist du oder wer bin ich es, dass ich dann sage, hier, ich stehe über den anderen. Auch wieder im Korintherbrief, diesmal der zweite, schreibt Paulus dazu, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Ich habe dazu einen Kommentar von John MacArthur gelesen, der hat das, finde ich, gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, Stolz, können wir auch damit verknüpfen, Stolz ist Betrug, denn alles, was jemand besitzt, stammt aus Gottes fürsorglicher Hand. Also das nächste Argument von Paulus, ganz klar gegen das Vergleichen und Bewerten, es ist doch ein Geschenk. Ich komme zum Schluss. Ich möchte, dass ihr mich nicht falsch versteht. Es gibt auf jeden Fall Aspekte, wo es hilfreich ist, sich zu vergleichen. Aber es geht nicht um unseren Selbstwert. Man kann viel lernen, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht und sagt, boah, das ist was Tolles. Deswegen könnte man sagen, wenn wir uns jemand anderes anschauen, um es zu inspirieren, damit er uns ein Vorbild ist, dann ist das auf jeden Fall was Gutes. Aber wenn wir uns vergleichen, um unseren Selbstwert zu heben, dann ist es nicht gut. Und das finde ich total schön, dass Gott uns hier seine Wahrheit zuspricht und sagt, du musst dich nicht vergleichen und bewerten. Also wenn wir denken, es geht ja gar nicht anders, dann sagt Gott doch. Wir dürfen lernen, dass es nicht notwendig ist. Stattdessen dürfen wir uns über Gott freuen. Und ich glaube, das ist so der andere Blick, ne? Wenn wir auf uns schauen. Nein, wir dürfen auf Gott schauen, uns über ihn freuen. Auch wieder im Korintherbrief steht dann, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, also wer wieder auf sich guckt, ne, und sich bewertet, sondern der, den der Herr empfiehlt. Also wenn Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich sage, ich bin. Ja. Großes Thema in Korinth. Und ich glaube, auch ein großes Thema, ja, immer noch bei uns und auf jeden Fall bei mir. Ich habe zum Schluss noch ein Beispiel, wo Gott mich herausgefordert hat in der Vergangenheit. Das war im Studium. Ich habe auch Mathe studiert. Mathe, wenn man nicht ein abgefahrener Überflieger ist, dann schafft man Mathe häufig nur im Team. Ne, man arbeitet zusammen, man lernt zusammen, ist auch eine richtig tolle Sache. Man lernt viele neue Freunde kennen und trotzdem merkt man, obwohl das Freunde sind und wir zusammenarbeiten, herrscht irgendwie dann doch wieder Konkurrenz. Ah, dann kommen die Klausuren, dann kommen die Noten und dann fängt das Vergleichen doch wieder. Wie viele Punkte hast du? Und der eine sagt dann, ja, ich freue mich für dich. Aber was ist, wenn Gott sagt, ja, das musst du lernen, dich über die anderen zu freuen. Und Gott hat mir sozusagen wie so eine Challenge gesetzt, gesagt, das ist das, was du lernen sollst. Dich über die anderen zu freuen, das bedeutet nämlich, die anderen zu lieben. Wenn ihr zusammen lernt und einer von euch hat eine Eins, dann freust du dich, egal wer. Und dann dachte ich, krass, wenn ich das tatsächlich mit dem Herzen begreifen würde, wie viel mehr Freude hätte ich im Leben? Also wenn ich mich nicht nur freuen würde, wenn ich die Eins habe, sondern wenn der andere die Eins hat. Wie cool wäre das? Und ich glaube, das ist das, wo Gott uns eigentlich häufig gerne hinhaben möchte, dass er nicht sagt, du darfst dich nicht freuen, sondern eigentlich, du darfst dich viel mehr freuen. Und das war so eine Sache, an die ich mich richtig gut noch erinnere. Nicht, dass ich es jetzt schon gelernt hätte, das kann ich euch sagen, aber es ist etwas, wo ich immer wieder dran erinnert werde. Und ich glaube, wir dürfen Gott darum bitten, dass wir lernen, stückweise so uns über andere zu freuen, mit anderen zu freuen. Und ich denke, wenn wir ehrlich vor Gott sind und das bitten, dann sind wir beim Thema Vergleichen schon sehr viel weiter. Und ich stelle mir so vor, dass Gott unsere Bitten hört und dann denkt, ja, das ist meine Bitte, das ist ja eigentlich auch mein Wunsch. Und dann erfüllt er uns das auch noch. Das fände ich richtig, das fände ich richtig schön. Also, das ist das, was ich gerne auch mitnehmen möchte aus dieser Predigt. Gottes Urteil zuerst und zuletzt. Ich möchte lernen, ja, Gottes Blick, Gottes Licht zu sehen, mich in sein Licht zu stellen und erst auf ihn zu schauen, wie er mich betrachtet, wie er Situationen betrachtet, bevor ich mich beurteile oder mich von anderen beurteilen lasse. Das zu lernen, das wäre wirklich Freiheit. Ich habe zum Abschluss ein letztes Zitat von Hermann Bezel. Ich habe zwei Sachen ergänzt, damit das besser zu verstehen ist, wenn ich vorlese. Er sagt nämlich, was an uns Gutes gefunden wird, die Gnade hat es getan. Was an uns vermisst wird, die Gnade wird es erstatten. Amen.